Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien. Und wer mehr darüber lesen möchte, wie Medien funktionieren und woran sie regelmäßig scheitern, abonniert zum Überblick am besten auch noch unseren kostenlosen Newsletter, der Überblick. Den findet ihr auf übermedien.de.
Leonard Dobusch, hallo.
Hallo Leonard, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Rundfunkstaatsvertrag. Wir haben nämlich einen neuen seit 1. Dezember. Sie nennen ihn Reformstaatsvertrag. Das heißt, ein ganz, ganz großer Wurf. Und mit dir rede ich darüber, weil du jahrelang Mitglied warst im ZDF-Verwaltungsrat. Was ist das?
Das ist einer der zwei großen Aufsichtsgremien im ZDF. Es gibt einerseits den Fernsehrat, der soll die Breite der Bevölkerung abbilden. Und aus dem heraus werden 8 von 12 Mitgliedern in den Verwaltungsrat gewählt, der eher ganz unmittelbar die Geschäfte beobachtet. Da geht es vor allem auch um die finanziellen Angelegenheiten und um die Bestellung von irgendwelchen Führungspersonen.
Das heißt, Fernsehrat ist Rundfunkrat, heißt nur beim ZDF anders.
Genau, also Fernsehrat gibt es nur beim ZDF.
Okay, so jetzt Reformstaatsvertrag. Also Rundfunkstaatsvertrag ist das Ding, mit dem die Bundesländer bei den Landesrundfunkanstalten Programm bestellen. Und der ist jetzt neu formuliert worden, weil da muss was reformiert werden. Wir zahlen nämlich 8 Milliarden Euro jedes Jahr, so roundabout. Und niemand in der Bevölkerung ist wirklich damit zufrieden, was er dafür oder sie dafür bekommt. Was genau wird denn jetzt anders werden?
Ja, es gibt doch einiges, was sich ändert. Manche Dinge davon wird man auf den bald auch mitbekommen. Es sollen nämlich zum Beispiel Spartenprogramme gestrichen werden, also Spartenprogramme oder zusammengeführt werden. Das betrifft zum Beispiel Dreisat. Das wird irgendwann mal auch den Kinderkanal betreffen. Und hier wollte offensichtlich die Politik ein Spar- und Kürzungssignal setzen, weil da hat man ganz drauf bestanden. Also prinzipiell, glaube ich, ist es total vernünftig, dass nicht jedes einzelne Spartenprogramm in einem Rundfunkstaatsvertrag gesetzlich beauftragt ist. Weil da steht derzeit wirklich drinnen, es muss sowas wie AR3SAT geben. Ja? Und ich finde, dass man das nicht mehr jeden einzelnen Spartenkanal in einer Zeit, wo es hunderte, tausende Kanäle gibt, gesetzlich beauftragt, das ist schon vernünftig. Ich glaube, sinnvoll wäre es gewesen, dass man ARD und ZDF hier einfach mehr Flexibilität gegeben hätte, was die Einstellung oder Überführung solcher Spartenkanäle in digitale Angebote betrifft. Aber offenbar wollte man da ganz bewusst zeigen, so jetzt streichen wir denen was, jetzt wird quasi bei ARD und ZDF müssen jetzt Spartenkanäle eingestellt werden.
Das heißt, das, was das Fernsehen heutzutage überhaupt noch wertvoll macht, wird aus dem Fernsehen verschwinden?
Ich würde sagen, das Fernsehen, das klassische Fernsehen, das nimmt ja gerade beim jüngeren Publikum an Bedeutung ab. Und dass man hier sagt, na, hier muss man schon noch überlegen, ob nicht sinnvoll wäre, manches als Online-Angebot zu gestalten und dafür auch dann vielleicht innovativere neue Formen auch der Formate sich zu überlegen, das hat schon auch was für sich. Und aber das ist sozusagen die sichtbarste Änderung. Ich würde aber sagen, die spannendsten und die vielleicht auch besten Neuerungen in diesem Reformstaatsvertrag, die wird man erst in den nächsten Jahren sehen. Ja, also da zählt zum Beispiel dazu, da steht drinnen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, das ist kompliziert vom Wording her, da steht zielgruppengerechte interaktive Kommunikation mit den Nutzern. Ja, da steht, das ist jetzt rechtsdeutsch, genau. Aber was heißt das eigentlich? Worauf es da rauslaufen wird, ist, derzeit ist es so, es sind Millionen Menschen in Deutschland in den Mediatheken von ARD und ZDF unterwegs, schauen dort was, regen sich manchmal vielleicht auch auf, ärgern sich, würden das gerne mit anderen Leuten, mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauern besprechen. Das geht aber nicht, ja, weil die Plattformen, die Mediatheken, keinerlei Interaktion, keine Kommentare, keine Interaktion mit dem Publikum oder auch für das Publikum untereinander ermöglichen. Und das ist eigentlich absurd, wenn man sich sagt, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien ist eigentlich, zur demokratischen Meinungsbildung beizutragen. Und wenn sich Leute dann, die schon auf der eigenen Plattform sind, eine Meinung bilden wollen, dann schicken wir sie weg und sagen, das könnt ihr bei uns nicht machen. Das müsst ihr bei den Privaten machen. Bei uns gibt es keine Möglichkeit zu interagieren. Und das endet mit diesem Staatsvertrag. Im Gegenteil, es gibt jetzt den Auftrag, Diskussionen zu erlauben, zu ermöglichen, Interaktion zuzulassen.
Es gibt den Auftrag, Community Management zu betreiben?
So würde ich es zumindest verstehen. Und ich kann mir nur wünschen, und es gibt auch erste bereits seit 2 Jahren in Vorbereitung auch auf diese Änderung, kann man fast sagen, erste Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Eines heißt auch Neudeutsch Public Spaces Incubator. Aber worum es da eigentlich geht, ist, dass man sagt, und das finde ich wirklich eigentlich ziemlich smart, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt bei uns Kommentare zulassen, wenn wir Diskussionen bei uns in der Mediathek zulassen, dann muss das aber anders sein, als es eh bei YouTube oder bei X, Twitter oder sonst wo bei privaten Plattformen ist. Dann müssen wir schauen, dass diese Diskussionen eben nicht zum Beispiel vor allem emotionalisieren, polarisieren und irgendwelche extremen Meinungen verstärken, sondern dann sollten das vielleicht eher demokratische Algorithmen sein, die diese Diskussionen irgendwie moderieren. Und dass man hier schon versucht, wirklich auch eben andere Formen der Partizipation, die eben nicht wie die privaten Plattformen funktionieren, zu entwickeln, das finde ich eigentlich, ja, dafür gibt es Öffentlich-Rechtliche auch im Netz, hätte ich gesagt.
Das hört sich allerdings so an, also Algorithmen, die dann demokratisch oder die meinetwegen auch transparent oder sowas sind. Wenn ich Community Management machen will, brauche ich Menschen, also ich brauche Workforce und davon brauche ich nicht wenig.
Das ist absolut richtig und ich glaube, man darf das auf keinen Fall unterschätzen, aber da ist der große Vorteil. Derzeit war Community Management eigentlich nicht explizit beauftragt. Das heißt, man konnte es auch nicht bei der KEF anmelden. KEF, das ist sozusagen die Behörde, die entscheidet, die über den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Sender entscheidet und sagt, ist das, was ihr da zur Ausgabe angemeldet habt, im Einklang mit dem Gesetz? Jetzt aber, ja, wo quasi im Reformstaatsvertrag gesagt wird, ihr müsst sowas machen. Jetzt können die Öffentlich-Rechtlichen auch sagen, na gut, dann machen wir es, aber dann brauchen wir auch Geld dafür. Und das finde ich super, weil das bedeutet, endlich wird Community Management auch als das irgendwie möglich, was es ist, nämlich eine Aufgabe, die Leute braucht, die Geld braucht und die einfach nicht mal so nebenbei erledigen kann.
Aber trotzdem werden wir ja nicht, also die Diskussion, die wir erleben, es geht ja eigentlich gar nicht darum, was da inhaltlich im Fernsehen passiert oder sowas, sondern die Diskussionen sind ständig nur über Geld. Es kostet zu viel Geld, wie auch immer das begründet werden mag. Wenn ich jetzt aber gesetzlich die Sender in die Lage versetze, mehr Geld zu verlangen und das auch zu bekommen, dann werde ich diese Diskussion über Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks doch, die werde ich doch dann nie los.
Also erstens sind wir damit genau bei der großen Schwach- und Leerstelle dieses Reformstaatsvertrags.
Treffer.
Ja, weil dieser Reformstaatsvertrag, der quasi gibt eigentlich, macht wirklich gute Vorschläge, gute Änderungen, die öffentlich-rechtlichen Online-Angebote auch zeitgemäßer werden lassen sollten. Ja? Aber es gibt keine Entscheidung, wie man die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft regeln will, wie man die Angemessenheit der Finanzierung regeln will. Das klassische Verfahren, nämlich dass diese bereits erwähnte KEF einen Vorschlag macht, wie viel Geld die Öffentlich-Rechtlichen brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen.
Und ja, dann war das nicht andersrum? Die Öffentlich-Rechtlichen machen den Vorschlag und die KEF lacht dann drüber und sagt ihnen, wie viel die wirklich kriegen?
Genau, so ist es. Aber das heißt, die machen einen Aufschlag, die KEF sagt, haha, nice genau. Try, aber wir quasi, aber so viel braucht ihr wirklich, das ist dann meistens weniger. Und in der Vergangenheit, also Vergangenheit wirklich 60 Jahre lang, 70 Jahre lang, ist das dann so gelaufen, dass die Landesparlamente das dann, muss man sagen, einfach nur noch bestätigt haben.
Sie hatten ja keine Wahl, weil sie haben es ja genau so bestellt.
Ja, wobei man, das ist genau eigentlich auch der Punkt, dass man sagt, ja, wenn ihr das, was ihr bestellt habt, dann müsst ihr es auch bezahlen.
Genau.
Wobei sie eine Wahl natürlich schon hatten, das merkt man daran, dass das eben schon beim letzten Mal nicht mehr geklappt hat. Ein Land nicht mit abgestimmt hat, was Sachsen-Anhalt, und dann erst das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, es gibt quasi einen verfassungsrechtlichen Anspruch der öffentlich-rechtlichen Medien, ausreichend finanziert zu werden. Und weil es quasi absehbar war, dass es in Zukunft noch viel schwieriger wird, diese Finanzierung quasi zu bekommen. Aber ich würde sagen, und das möchte ich schon betonen, das liegt nicht daran, weil die Öffentlich-Rechtlichen so viel teurer geworden wären. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt, zum Wohlstand unserer Gesellschaft geben wir eher weniger aus für öffentlich-rechtliche Medien als früher, sondern das liegt einfach ganz klar daran, dass eine immer größer werdende politische Gruppierung in diesem Land die Öffentlich-Rechtlichen als Gegner auserkoren hat und quasi auch mit teilweise sehr fragwürdigen Methoden gegen sie kampanisiert und andere davon eingeschüchtert sind und ihnen auf halbem Weg entgegenkriechen. Und das ist das, was derzeit so schwierig macht, eine angemessene Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Medienangebots im digitalen Zeitalter durchzusetzen und regelmäßig umzusetzen.
Also, für mich wertvolle Fernsehsender werden verschwinden und billiger wird's auch nicht. Was soll ich denn dann bitte mit dieser Reform?
Ja, also da muss man ja schon mal sagen, die Idee ist, dass Dreisat nicht verschwindet, sondern dass gerade die Angebote von Dreisat, für die quasi wirklich originäre Dreisat-Produktionen sind, dass die entweder Teil von einem gestärkten Arte werden, dass die Teil vom Hauptprogramm von ARD und ZDF werden oder dass sie eben, dass man eben in ein angemessenes, gut modern, zeitgemäß gestaltetes Online-Angebot das Ganze überführt.
Also nee, Leonard, Entschuldigung, aber das ist jetzt klar, ist nur anekdotisch bei mir. Und aber in meiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk war es prinzipiell so, dass wenn irgendein Spartenprodukt abgeschafft wurde und gesagt wurde, ja, das soll im Hauptprogramm aufgehen, so wie du es gerade gesagt hast, dann im ersten Programm, dann war es tot. Warum sollte das jetzt anders sein?
Ich muss sagen, ich kann, ganz ehrlich, da unterscheiden wir uns, glaube ich. Ich bin da leidenschaftsloser,
okay,
weil ich die Zukunft nicht in irgendwelchen Spartenprogrammen sehe. Ich sehe die Zukunft in den öffentlich-rechtlichen Online-Angeboten, die teilweise
ich bin alt, Mensch,
in den Mediatheken stattfinden oder auf den digitalen Drittplattformen direkt, so wie bei Funk, dem jungen Angebot. Und da braucht es mehr Bewegungsfreiheit und da ist der Reformstaatsvertrag gar nicht so schlecht. Der gibt da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit.
Aber dann kann ich doch auch mal hingehen und vielleicht die dritten Programme abschaffen, die dritten Fernsehprogramme, die sind ja sowieso überflüssig. Für die 3 Stunden Regionales, die kann ich auch in der ARD bringen.
Da muss man sagen, ich glaube, da würden ganz, ganz viele Leute, auch gerade ältere Leute, die in den Bundesländern diese Programme sehr, sehr gerne sehen, wiederum hart widersprechen.
Hey, ich sehe gerne Dreisat.
Das ist, ja, genau, aber das ist doch das Schöne auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass hier eben auch alle dann doch irgendwelche Angebote besonders schätzen und diese besonders wichtig finden und immer finden, bei den anderen kann man einsparen.
Ja, aber ich kriege Dreisat gestrichen, die dritten Fernsehprogramme dürfen weiter dudeln.
Also, die einen sagen, ja, Dreisat wird gestrichen, aber Sport gibt's weiterhin, ja. Das ist, also das ist, diese Diskussion, die wird's immer geben.
Mhm.
Und da würde ich auch sagen, ja, kann man sich dann bei der Politik bedanken. Ich bin auch kein Fan, dass man Dreisat streicht. Das ist gar nicht so der Punkt, ich will das gar nicht verteidigen. Ich fand eben, das ist Symbolpolitik, ja? Dass man jetzt so sagt, ihr müsst einen Sender streichen oder zwei, weil damit haben wir gezeigt, schaut, wie hart wir euch rannehmen.
Ja.
Das finde ich komplett falsch.
Mhm.
Ist auch, aber offensichtlich war das notwendig, um eine Einigung zu bekommen. Ich sehe aber trotzdem die Dinge, die man vielleicht eben nicht, die nicht so sichtbar sind, die aber für die Zukunft viel wichtiger sind. Also zum Beispiel auch, dass zwar weiterhin getrennte Portale geben wird, was ich auch für gut finde, weil so ein Mediathekportal, das ist auch eine redaktionelle Aufgabe zu sagen, was stellen wir nach vorne und was nicht. Aber sie werden auf einer gemeinsamen technischen Basis, auf Basis von Open Source Software, quasi diese Portale gestalten. Und das wird auch etwas sein, was den gesamten Medienstandort stärken kann. Das können auch Private nutzen. Das kann auch zu einem neuen Verhältnis von öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbietern führen.
Ach so, ich kann mir dann sozusagen eine Software runterladen, wo ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebaut, von meinem Geld mitbezahlt, diese Software lade ich runter und dann könnte ich theoretisch meine eigene Mediathek betreiben.
Ganz damit. Genau, und ich finde, so stelle ich mir eigentlich moderne öffentlich-rechtliche vor, dass wir allgemein finanzierte öffentlich-rechtliche Medieninfrastruktur auf Basis von offener Software, offenen Protokollen, offenen Standards herstellen, damit auch Dritte die nutzen können, damit das, weil ich bezahlt muss ich sowieso, aber die freie Lizenz erlaubt, dass auch private, auch nicht kommerzielle Medienprojekte dann zum Beispiel den Mediaplayer übernehmen können. Der ZDF macht das jetzt schon so bei seinem Empfehlungssystem, aber gut, wer braucht auf seinem Blog ein Empfehlungssystem? Ja? Also da ist die Nutzbarkeit noch nicht so groß. Aber wenn mal der gesamte Technik-Stack der öffentlich-rechtlichen Mediatheken unter offenen Lizenzen verfügbar ist, dann ist das wahrscheinlich eines der größten und wirkmächtigsten Open-Source-Projekte Europas.
Was passiert sonst noch? Es fliegen sehr viele Hörfunkprogramme raus, vor allen Dingen diejenigen, die über DAB Plus verbreitet werden. Ich erinnere mich noch an vor 20 Jahren die DAB Plus-Kampagne, die alle gemacht haben, wo es hieß, UKW wäre ja völlig untauglich. Dadurch wird jetzt DAB Plus-Radio wieder unattraktiver, weil da höre ich den gleichen Mist, den ich auf UKW höre, dann brauche ich das ja gar nicht mehr.
Ja, auch da Hörfunkwellen, ich meine, ich glaube, man wird nicht alle Hörfunkquellen vermissen. Also gibt es auch ein paar, wo wirklich einfach nur irgendwelche automatischen Stimmen irgendwas reinspülen. Und da muss man einfach schon auch sagen, ja, ich glaube, gerade im Hörfunkbereich hat man teilweise den Podcast-Schuss nicht gehört. Ja? Und der Podcast zieht inzwischen Mainstream, das ist kein Nischenphänomen mehr. Und gleichzeitig ist das Formatradio, also quasi ein Radio, wo man quasi immer nur dieselben 20 Songs in Dauerschleife hört, das ist unter Druck von Spotify zu Recht und irgendwelchen anderen algorithmischen Empfehlungsangeboten im Netz. Also ich sehe auch da durchaus eine Notwendigkeit, Hörfunk und auch öffentlich-rechtliche Audioangebote neu zu denken und stärker in Richtung Podcast zu denken, stärker in Richtung Formate zu denken und einfach, und wenn da ein paar Sender wegfallen und damit auch Ressourcen frei werden, um das zu tun, dann kann das auch gut sein. Ich sehe ein anderes Problem viel, viel größer und es gibt wirklich einen, neben der Leerstelle Finanzierung ist das zweite Riesenproblem in diesem Entwurf, dass man ein Konzept, das schon bislang die Bewegungsfreiheit im Internet behindert hat, nochmal verschärft hat. Und das ist das Verbot presseähnlicher Angebote.
Ach Gott, echt, ist das immer noch nicht vom Tisch?
Nein, es ist nicht vom Tisch, man hat es verschlimmert. Ich kann das an einem Beispiel sagen. Ja? Aktuell ist es so, also bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrags war es so, man konnte ein Thema textlich aufgreifen, also quasi mal eine Kurzmeldung textlich rausschmeißen und dann später das Video aus zum Beispiel der Tagesschau oder dem Heute-Journal ergänzen.
Mhm.
Jetzt kann der Text erst erscheinen, sobald darüber auch Bewegtbild gesendet wurde.
Ernsthaft, das ist ja wie 1998 oder nee, da haben sie das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, eher 2005. Nee,
es ist wirklich noch schlimmer.
Oh Gott.
Ich finde das deshalb auch wirklich, also ich habe es mal als Retro- oder Zombie-Konzept bezeichnet, dieses Verbot der Presseähnlichkeit. Warum? Weil man muss sich mal lernen, wo dieses Gesetz herstammt. Dieses Konzept, dass man sagt, presseähnliche Angebote sind dem Rundfunk verboten und wenn, dann darf es nur mit Sendungsbezug sein. Ja? Es stammt aus 1977. Ja? Und zwar damals gab es die ersten Fernseher auf der Funkausstellung mit Teletext oder Bildschirmtext oder wie man es halt nennt. Ja?
Videotext hieß es in Deutschland.
Ja. Videotext, also in Österreich Teletext, in Deutschland Videotext. Und dieser Videotext, die ersten Fernseher mit Videotext, die kamen irgendwie 1977 auf die Funkausstellung. Und die große Angst, und damals muss man sich vor Augen halten, da gab es ja nur zwei Arten von Presse oder von Journalismus. Es gab quasi die öffentlich-rechtlichen Medien im Radio und im Fernsehen, da gab es kein Privatfernsehen.
Und es gab auch noch gar kein privates Radio, stimmt.
Es gab
ja
nichts Privates. Und auf der anderen Seite gab es die private Presse. Und dann hatten die nicht ganz unnachvollziehbar Angst zu sagen, was, wenn jetzt auch noch Drucker erfunden werden und die Leute sich dann ihre Nachrichten zu Hause ausdrucken. Also wenn die quasi sich ihren Videotext ausdrucken. Das war die Sorge. Ja? Was aber dann passiert ist, ist ja das Gegenteil. Ja? Also niemand hat begonnen, Videotext auszudrucken. Es ist einfach, didn't happen. Ja? Also das war keine Konkurrenz für die Zeitungen. Gleichzeitig hat man Privatfernsehen und Privatradios quasi legalisiert und dann kam man auch noch das Internet und seitdem wird die Öffentlichkeit dominiert von großen, privaten, werbefinanzierten, datenkapitalistischen Plattformen. Also es ist es von einem quasi ausgewogenen Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen und Privatmedien sind wir jetzt ja zu einer totalen Übermacht privater Medienangebote. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind da quasi auch nur teilweise Passagiere auf den privaten Kommerzplattformen. Und dass man angesichts dieser völlig veränderten Situation immer noch sagt, ihr dürft aber keinen Text ins Netz stellen. Das ist sowas von aus der Zeit gefallen. Ja, und dass man das jetzt verschärft, das ist wirklich das Schlimmste an dem ganzen Reformstaatsvertrag.
Nochmal zum Verständnis. Ich bin als Reporter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwo unterwegs und bin einer von den Leuten, die den Instagram-Feed meines Heimatsenders befüllen. So arbeitet man. Ne? Also mehrere Leute haben das Passwort und wer unterwegs ist und wer was Gutes sieht aus einem bestimmten Bereich, spricht man vorab, lädt das hoch oder schreibt irgendwie was. Jetzt bin ich unterwegs und ich beobachte was auch immer für einen Sachverhalt. Ich darf diesen Sachverhalt nicht auf der Webseite meines Heimatsenders melden, solange ich nicht wenigstens mal per Telefon ins Radio live zugeschaltet worden bin.
Ungefähr so, ja. Alter, ich meine, vielleicht ist Instagram trotzdem die Lösung für dieses Problem, ja.
Ja gut, da kann ich ein Bild reinquatschen und dann.
Nee, weil ich sage einfach, ich mache ein Insta-Live, damit habe ich was gesendet und dann kann ich es auch auf die Webseite stellen. Vielleicht wird das die Umgehung der Wahl sein. Ich wünsche es mir fast, weil das wäre dann doppelt gut. Die Öffentlich-Rechtlichen wären schneller und agiler in sozialen Netzwerken aktiv mit Bewegtbildinhalten, die ich dort haben will. Und gleichzeitig haben sie damit einen Sendungsbezug hergestellt und können auch auf der Webseite einen Text schreiben. Ja, vielleicht ist das die Lösung.
Darf der Videotext dann jetzt keine eigenen Nachrichten mehr aus dem DPA-Ticker veröffentlichen, solange die nicht im Fernsehen laufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine total gute Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe.
Also das funktioniert vorne und hinten nicht. Also zumindest mein Einblick, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus, aber mein Einblick in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, das ist völlig dysfunktional. Das kann so nicht funktionieren, außer du versetzt die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vielleicht um, was haben wir, 2025, um 20 Jahre zurück.
Also ich habe es, glaube ich, deutlich gemacht, ich bin kein Fan.
Ja.
Aber ich sage, man wird Wege damit finden, umzugehen. Also ich finde, es ist genug drinnen in diesem Reformstaatsvertrag, der wirklich die digitalen Möglichkeiten erweitert in einem Maße, wie es wirklich überfällig ist und notwendig ist, vor allem eben Publikumsinteraktion erlauben, gemeinsame Software-Infrastruktur-Plattform, die noch dazu auf offener Basis hergestellt werden soll. Das sind wirkliche Game-Changer, wo man aber von außen jetzt im ersten Blick noch gar nichts merken wird. Das wird jetzt schon 2-3 Jahre dauern, aber das stärkt eigentlich wirklich auch den Medienstandort, das stärkt die demokratische Öffentlichkeit und das gibt langfristig die Möglichkeit, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch eine Art Ausweichroute für die kommerziellen Plattformen bieten. Ja, und ich glaube, das ist das, wo es, wenn man jetzt visionär sein will, wo es in den nächsten 10 Jahren hingehen sollte, wenn man der Meinung ist, so wie ich, dass es gerade, weil die kommerziellen Angebote so viel zugenommen haben in den letzten 30 Jahren, es umso wichtiger ist, dass man relevante, reichweitenstarke, öffentlich-rechtliche quasi Gegengewichte in Form von Mediatheken und Ähnlichem auch hat.
Also dieser Reformstaatsvertrag wird dazu führen, dass 16, 17, 18, also knapp 20 Hörfunkwellen verschwinden bundesweit und 3 Fernsehsender, aber dann halt Spartensender. Für mich bedeutet das, einer meiner Lieblingssender verschwindet, das wird nicht billiger, hatten wir ja eben schon. Wenn 3 Fernsehsender und 17 Hörfunkwellen verschwinden, was bedeutet das denn eigentlich für das Personal? Da arbeiten ja auch Journalistinnen und Journalisten. Steht davon was in diesem Staatsvertrag?
Ja, und in diesem Staatsvertrag ist eben vorgesehen, dass diese Angebote überführt werden können in Digitalangebote. Und das finde ich eben gar nicht so uncharmant, ja? Weil es eigentlich erlaubt, den Sendern, es darf nicht mehr kosten, also diese Überführung von linearen Angeboten hin zu nicht-linearen Angeboten darf nicht mehr kosten, aber das macht trotzdem mittelfrei. Und das ist etwas, was natürlich man nutzen kann für innovative, neue Online-Angebote. Und ich finde das nicht nur schlecht. Also man kann nicht mehr sagen, ihr müsst online auch besser werden, aber gleichzeitig alles wie weiter wie bisher machen. Ich finde, das geht nicht. Weil, vor allem auch nicht, wenn man sagt, ihr kriegt doch nicht mehr Geld. Also ich muss mich für irgendwas entscheiden. Ja, wenn ich sage, ihr seid alles nicht mehr Geld, gibt's nicht. Ja, ihr sollt auch neue Online-Sachen machen. Dann muss man halt in den alten Sachen Dinge kürzen. Ich meine, ich hätte es auch okay gefunden, wenn man sagt, nein, wir leisten uns noch mehr öffentlich-rechtliches Medienangebot. Aber gut, diese Mehrheit ist wirklich weit entfernt.
Aber okay, das ist klar, ne? Also niemand hat ein Recht darauf, sein Leben lang unbehelligt bei steigendem Gehalt in immer demselben Job weiterzuarbeiten, den er irgendwann mal ergriffen hat. Das ist die eine Sache. Also Personalmanagement ist die eine Sache. Aber was denkst du, wird das aus der journalistischen Qualität machen? Ich meine, es beinhaltet die Chance, dass die journalistische Qualität extrem steigt, weil eben neue Kräfte frei werden. Es besteht aber halt auch die Chance, und das deckt sich halt viel eher mit meiner Erfahrung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die frei werdenden Mittel irgendwo verschwinden, aber garantiert nicht im Programm.
Also so negativ ist mein Eindruck nach 9 Jahren Aufsichtstätigkeit im ZDF eigentlich nicht.
Ich war nur Hörfunkansager, weißt du?
Also das nee, aber ich muss eigentlich sagen, und die Frage ist auch, was ist Qualität im Angebot? Und ich muss sagen, ja, also ich bin nicht sicher, dass Qualität hat immer auch eine Komponente, die zu tun hat mit Hör- und Sehgewohnheiten, mit Nutzungsgewohnheiten, mit neuen technischen Möglichkeiten. Und was bringt's? Hochqualitative Dinge über Hörfunkwellen auszusenden, die kaum jemand hört oder die bestimmte Zielgruppen völlig ignoriert oder außen vor lässt. Also, dass man hier sagt, wir müssen auch uns fragen, was bedeutet Qualität auch im digitalen Zeitalter, wo zunehmend größere Teile der Bevölkerung und des Publikums einfach in diesen digitalen Räumen zu finden sind, dann bedeutet Qualität einfach auch was anderes. Ja, und ich glaube, dafür braucht es auch teilweise diese Freiräume und diese Mittel, um das überhaupt auch mal neu zu definieren.
Mhm. Du bist mittlerweile, nicht mehr im ZDF, aber mittlerweile bist du Mitglied des Stiftungsrats beim ORF. Was ist das jetzt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Es ist eigentlich eine Mischung aus Rundfunkrat und Verwaltungsrat.
Okay.
Also der Stiftungsrat, der darf irgendwie, wählt den Generaldirektor, das ist quasi der Intendant, und hat quasi diese Aufsichtsfunktion wie ein Verwaltungsrat, aber auch irgendwie so diese Repräsentationsfunktion. Es gibt zwar auch so einen Publikumsrat, der ist aber, hat viel weniger zu sagen. Also ja, also ich bin ehrlich gesagt, es ist nicht ganz so gut wie in Deutschland, wo man eine klare Arbeitsteilung hat zwischen einem repräsentativen, größeren Rundfunkrat, der den Intendanten wählt oder die Intendantin, und einem kleinen, eher aufsichtsratähnlichen Verwaltungsrat. Das ist eigentlich, finde ich, eine klare Arbeitsteilung. Das ist in Österreich leider nicht so, da ist es so alles durcheinander.
Ist es denn insgesamt vielleicht ein bisschen besser beim österreichischen Rundfunk?
Also nein, es ist ganz klar in Österreich schlechter. Und zwar, das merkt man auch alleine schon an den Regeln, die für die Bestellung von Generaldirektionen und Spitzenpersonal festgelegt sind. Im Stiftungsrat gibt es 35 Personen und die entscheiden mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung. Und in Deutschland gibt es das nirgends. In Deutschland wird in allen Rundfunkräten eigentlich in geheimer Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit gewählt. Das bedeutet, man muss sich auch über weltanschauliche Lager hinweg auf einen Kompromiss verständigen. Es kann nicht eine Seite drüber fahren. Es kann auch kein Druck ausgeübt werden auf einzelne Mitglieder. Alles das ist in Österreich anders. Die Staatsferne ist in Österreich nicht so gut ausgeprägt. Jetzt kann man sagen, auch in Deutschland gäbe es da noch Optimierungspotenzial. Ja, das sehe ich. Aber aus österreichischer Perspektive ist das gelobte Land.
Letztendlich steht der ORF unter viel stärkerem Beschuss, auch vor allen Dingen von innen, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland.
Also mein Eindruck ist, der politische Einfluss oder politische Einflussnahmeversuche sind unmittelbarer, unverschämter, unverblümter in Österreich. Das ist das Erste. Was aber noch viel schlimmer ist, ist die gesetzliche Rahmenbedingungen. Obwohl man in Österreich keine 16-Länder-Einigung braucht, sondern nur einen Beschluss im Nationalrat, ist es so, dass der ORF viel noch eingeschränkter ist als die ZDF-ARD in digitaler Hinsicht. Also jetzt habe ich gerade gesagt, im Reformstaatsvertrag ist es so, dass jetzt beauftragt wird, mit Publikum in einen dauerhaften Austausch zu treten. In Österreich gibt es im ORF-Gesetz ein Foren- und Chatverbot, ein ganz weitreichendes Verbot für alle nutzergenerierten Inhalte. Das heißt, der ORF darf nicht mal mitmachen bei diesen neuen quasi interaktiven Angeboten, die ARD und ZDF jetzt entwickeln. Also Österreich war mal Mitte der 1990er Vorreiter im Digitalangebot.
Eben, ich bin gerade sehr verblüfft.
Nee, ja. Und das hat sich total gedreht und inzwischen ist, muss man einfach sagen, der ORF 10 Jahre hinten nach. Das kann man deshalb so genau auf 10 Jahre betiteln, weil seit 2016 gibt es in Deutschland mit Funk ein junges Angebot, das direkt auf Digitalplattformen stattfindet und die jungen Leute abholt, wo sie sind. Der ORF hat nichts dergleichen. Es gibt kein vergleichbares Angebot. Es gibt einzelne Formate, womit Funk auch kooperiert. Aber so ein eigenständiges Angebot wie Funk, das fehlt einfach.
Jetzt könnte ich natürlich die Sendung beenden mit den Worten, wir haben gelernt, in Österreich läuft es noch schlimmer als bei uns. Beziehungsweise bei uns ist es gar nicht so schlimm. Guck doch nur mal nach Österreich. Das sage jetzt allerdings ich aus der Perspektive eines Medienmachers zu dir, der du auch irgendwie in diesem Universum unterwegs bist. Aber wie ist es fürs Publikum? Ist der ORF aufgrund dieser Einschränkungen beliebter als ARD und ZDF in Deutschland?
Also ganz allgemein, wenn man sich die Medienforschung ansieht, muss man sagen, dass die Vertrauenswerte für öffentlich-rechtliche Medienangebote in Deutschland wie in Österreich auch verglichen mit allen anderen Medienangeboten relativ hoch sind. Deshalb muss man auch trotzdem immer die Kirche im Dorf lassen, wenn es darum geht, alle kritisieren. Ja, es gibt... Erstens mal bin ich der Erste, der viel kritisiert, aber es gibt unterschiedliche Formen von Kritik. Es gibt Kritik, die sagt, wir brauchen anderen, besseren, zeitgemäßeren, vielleicht sogar mehr öffentlich-rechtliche Angebote in manchen Bereichen. Und es gibt andere Kritik, die einfach ein Problem damit hat, dass es Medienangebote gibt, die nicht primär profitorientiert sind, die quasi einem demokratischen Auftrag folgen. Und ich glaube, diese Kritik ist oftmals dann Bad Faith, also die ist nicht wohlmeinend, nicht gutmeinend, sondern das ist oft auch sehr stark politisch motiviert. Und diese Dynamik gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich und die hat meiner Meinung nach diese Reformdebatte im öffentlichen Rundfunk auch teilweise vergiftet. Ja? Also das macht es schwieriger, sachlich darüber zu reden, wo muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ändern, wo braucht es neue, bessere Angebote, die auch zeitgemäßer sind und was kann man vielleicht auch abschneiden, was sind alte Zöpfe.
Leonard Dobusch, vielen Dank.
Sehr gern.
Dieser Podcast und ganze Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Außerdem findet ihr auf übermedien.de eine Sendung aus unserer Reihe Nice und Nötig. Darin redet Annika Schneider mit Robert Amlung darüber, wie sie beim ZDF jetzt schon an einem Netzwerk ohne Gepöbel bauen. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.